Was haben Stallneubau und Öffentlichkeitsarbeit eigentlich miteinander zu tun?
Dazu hat uns Basti heute viele Input gegeben und Insights aus seinem Betrieb, warum er gerne Öffentlichkeitsarbeit macht, was manchmal die Herausforderungen dran sind und was für ihn eigentlich das größte Lob ist, wenn er Verbrauchern seinen Stall zeigt.
Hi zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge Hygieneschleuse. Wir haben heute Basti Horn zu Gast. Basti ist Legehennenhalter und hat die Leute beim Stallbau transparent mitgenommen. Aber bevor wir zum Thema kommen, duschen wir unsere Gäste immer einmal in unsere Hygieneschleuse ein. Das machen wir mit ein paar Fragen.
Moin Basti. Ja, dann fange ich direkt an. Mich würde interessieren, ob du lieber im Stall unterwegs bist oder auf dem Trecker.
Ja, hallo erstmal in die Runde. Das ist eine schwierige Frage. Ich habe schon geahnt, dass die kommt. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gerne im Stall unterwegs, aber zum Abschalten auch mal abends gerne eine Stunde auf dem Schlepper. Also zum Runterkommen gerne auf dem Schlepper und zum Arbeiten eigentlich gerne im Stall. Also beides.
Also ausgeglichen, 50-50.
Ja.
Und was ist sonst so dein Ausgleich zur Arbeit?
Ich berichte unheimlich gerne von der Arbeit. Ausgleich zur Arbeit.
Hast du ein Hobby noch?
Freiwillige Feuerwehr. Okay. Bin ich aktiv, mehr oder weniger, wenn es die Zeit zulässt. Aber an für sich brenne ich eigentlich für die Landwirtschaft. Darum brauche ich eigentlich auch relativ wenig Ausgleich. Wir fahren auch gerne mal 2-3 Tage weg, planen wir jetzt auch wieder. Aber
dann Betriebe besuchen.
Landwirtschaft, durch und durch.
Mich würde interessieren, wenn du in einem Satz beschreiben würdest, warum du Öffentlichkeitsarbeit für die Landwirtschaft machst und warum dir das so am Herzen liegt. Wie würdest du es formulieren?
Warum mache ich Öffentlichkeitsarbeit? Wir hier produzieren verdammt gute Lebensmittel und das ist für uns ein Grundstein für eine gesunde Ernährung. Mir ist es verdammt wichtig, dass wir Landwirte zeigen, wie wir hier produzieren und was wir hier produzieren, um die heimische Landwirtschaft zu stärken.
Das hast du sehr schön zusammengefasst.
Besser hätten wir es nicht sagen können.
Wie geduldig bist du auf einer Skala von 1 bis 10?
Boah, erst ruhig und dann irgendwann nicht mehr. Also so eigentlich eine 6, 7. Kommt drauf an, was es ist.
Und was war jetzt zuerst da, das Huhn oder das Ei?
Ich glaube, das Ei.
Ja, so, jetzt bist du offiziell eingeduscht und bereit für unseren Podcast. Basti, für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich doch einmal kurz vor. Wo kommst du her? Wer bist du? Was hast du für einen Betrieb?
Ja, mein Name ist Basti Horn. Mit meinen Eltern zusammen bewirtschaften wir einen Betrieb mit Legehennenhaltung und Ackerbau. Ich komme aus der Nähe von Bielefeld, zwischen Detmold und Bielefeld in NRW. Wir halten 9000 Legehennen mit kompletter Direktvermarktung der Eier. Also alles geht komplett durch unsere eigenen Hände in den Supermarkt rein, zu Bäckereien, Gastronomien und bis auch an der Haustür. 100 Hektar Ackerbau bewirtschaften wir noch nebenbei. Unsere Besonderheit ist, dass wir das Futter für die Legehennen auf dem eigenen Betrieb herstellen. Ich denke, das ist nicht so Standard Legehennenhaltung, wie man es kennt, sondern schon ein bisschen was Spezielles, was wir natürlich auch in der Vermarktung mit bewerben, dass wir unser Futter selber machen, um möglichst regional zu arbeiten, kurze Transportwege zu haben und eine möglichst große Wertschöpfung aus dem eigenen Betrieb zu ziehen.
Jetzt seid ihr ja noch nicht so lange Legehennenhalter. Also ihr habt ja vor ein paar Jahren damit angefangen.
Ja, nicht ganz. Wir haben, mein Vater ist 96 in der Landwirtschaft eingestiegen als Quereinsteiger, hat dann einen Betrieb pachten können und vor 5 Jahren haben wir dann den Schritt gewagt und haben einen eigenen Stall gebaut und weg von den Pachtgebäuden.
Okay, und seitdem habt ihr euch das weiter aus- und aufgebaut?
Genau, die Direktvermarktung und die Legeinhaltung war vorher schon da, war alles vorhanden, im wesentlich kleineren Raum. Da hatten wir zum Schluss dann 6000 Tiere, aber auch nach und nach alles aufgebaut. Also von 1000 Hühnern mit Direktvermarktung immer weiter umgebaut, ständig im Wandel gewesen, Schweineställe umgebaut, Ja, und das Ganze halt immer weiter ausgebaut, irgendwann mit dem eigenen Futter eingestiegen, das selber zu machen. Genau.
Und dann habt ihr einen großen Schritt gewagt und habt, glaube ich, einen neuen Stall gebaut, ne?
Genau, es war so, dass die Pachtgebäude sehr alt waren und ich dann auch gesagt habe, ich sehe meinen Weg in der Landwirtschaft. Also das war auch die ganz klare Diskussion. Meine Eltern hätten den Schritt nicht gemacht, wenn ich nicht gesagt hätte, ja, ich führe den Betrieb weiter. Und als ich dann mit der Höheren Landbauschule gestartet bin, meinen Agrarbetrieb dort gemacht habe, haben meine Eltern gesagt, okay, dann gehen wir jetzt gemeinsam den Weg und bauen einen neuen Freilandstall. Und haben uns dann quasi von den Pachtstellen loslösen können, weil es waren auch am Ende 6-7 Ställe, die wir da hatten mit 6.000 Tieren, also alles relativ kleine Gruppen und verteilt und sehr arbeitsintensiv, und haben uns dann dazu entschieden, einen neuen Stall zu bauen, genau.
Was habt ihr denn da jetzt überhaupt für einen Stall gebaut?
Ja, wir halten bei uns 9.000 Tiere in Freilandhaltung. Wir haben den Stall zweigeteilt, wegen der Direktvermarktung, das heißt 2x 4.500 Tiere in der Mitte getrennt. Eigentlich bräuchten wir noch mehr Gruppen wegen der Vermarktung, aber rein von der Hygiene her ist es schon mit zwei Abteilen schwierig. Das ist halt das Übel, was man da schlucken muss, wenn man in der Direktvermarktung ist. Zum einen brauchst du immer irgendwie Eier, musst immer zusehen, dass du deinen Kunden bedienen kannst. Du kannst halt nicht einmal sagen, 4 Wochen hier, ich komme irgendwann wieder, sondern da muss immer irgendwie was kommen. Zum anderen, ja, hygienetechnisch eigentlich wäre es schöner, wenn du den ganzen Stall rein raus fahren könntest, weil von der Sauberkeit her wäre das auf jeden Fall besser und sinnvoller.
Das müsstest du jetzt nochmal für die nicht-legalen Verständnis halber, Alter, nochmal erklären. Ja, also was meinst du halt mit zwei Gruppen?
Genau, zwei Altersgruppen. Also der Stall ist, das Gebäude ist komplett in der Mitte durch eine Wand getrennt.
Okay.
Aber durch die Türen und auch durch Förderbänder, Eierbinder, Futterschnecken etc. sind die Ställe irgendwie doch eins. Also eine Außenhülle, in der Mitte steht eine Wand, aber dadurch, dass halt Förderbänder etc. durchgehen, hast du halt keine wirkliche räumliche komplette Trennung. Was heißt, es zirkuliert auch immer Luft zwischen den beiden Stallabteilen hin und her. Und das reicht halt schon bei Legehennen aus, dass du da Sachen, also wenn unsere Hühner irgendwas bekommen sollten, haben es sofort beide Ställe. Und bei der Hygiene ist es halt so, wir waschen einen Stall, wenn die rausgehen. Die Hühner bleiben bei uns ungefähr bis zur 90. Lebenswoche. Wir versuchen auch immer weiterzukommen. Unser Ziel ist, an die 100 Wochen zu kommen. Und dann waschen wir den Stall einmal komplett. Und weil die ja nicht ganz räumlich getrennt sind, wir haben Türen da drin, wie ich eben schon gesagt hätte, Förderbänder etc., hast du halt immer irgendwie direkt, den du von A nach B spülst. Also du kannst auch Spritzwasser zwischen den beiden Stellen nicht vermeiden. Du hast im Vorraum, wenn du den einen Stall wäschst, hast du Wasser von dem einen Stall im anderen Stall. Das kannst du einfach nicht vermeiden.
Nee, baulich nicht trennen.
Und das wäre halt rein von der Hygiene her schon schöner, wenn der ganze Stall in einmal leer wäre, man ihn komplett reinigen könnte und es dann wieder weitergehen würde. Weil sich so natürlich auch die Jungkennen immer mit dem Ganzen beschäftigen müssen, was im Stall sowieso vorhanden ist, weil ich mögliche Keime etc. gar nicht wirklich rausbekomme.
Und für die Direktvermarktung sagtest du, hättest du am liebsten quasi 4 Abteile. Das hängt quasi damit zusammen, dass du weniger Eier hast, die quasi wegfallen, wenn dann ein Abteil leer ist.
Genau.
Also dass du quasi kontinuierlicher die gleiche Menge an Eiern eigentlich hast.
Genau, unser Kundenstamm ist ja eigentlich dafür ausgelegt, dass wir den ganzen Stall immer komplett loswerden. Was heißt, wenn alle Hühner voll am Legen sind, haben wir so viele Kunden, dass es eigentlich aufgeht. Und das musst du dann halt timen. Zum Beispiel stellen wir sehr gerne im August raus. Ackerbauern schlagen jetzt die Hände über den Kopf zusammen, weil die sagen, oh, da ist doch die Ernte. Ja, die ist bei uns auch. Aber da ist halt das Tier dann wichtiger und die Vermarktung dann wichtiger. Gerade dieses Jahr Ackerbau brauchen wir hier nicht drüber diskutieren, aber macht gerade eh nicht so viel Spaß, weil die Preise relativ schlecht sind, Diesel, Dünger teuer. Dann ist es halt so, dass für uns das Tier und die Direktvermarktung der Eier im Fokus steht. Und wenn dann der mähdrescher an Tag stillsteht, dann ist das bei uns so. Und dann wird halt im August auch Stall gewaschen, was wir auch selber machen.
Mhm.
Ja, ist Arbeitsaufwand, ist eine Woche, die man da voll investieren muss, mit 60, 70 Stunden auf jeden Fall, die man da braucht. Bis man den dann vernünftig sauber hat, ist natürlich auch für einen selber. Man will den wir haben diesen Stall gebaut, der war teuer genug, ich möchte auch die Anlage vernünftig sauber halten, alles einmal durchgucken, ob für die nächsten Hühner, die kommen, alles vernünftig ist, muss ich irgendwas tauschen, ist irgendwas kaputt. Da habe ich dann nur die Chance, da einmal wirklich beim Saubermachen wirklich richtig drüber zu gucken, dass auch langfristig dort alles picobello bleibt.
Und August hat den Hintergrund, dass ihr dann Weihnachten wahrscheinlich wieder Eier habt.
Genau, genau.
Vom Weihnachtsgeschäft.
August, September ist auch meist so ein Termin, wo es von den Eiern her ein bisschen ruhiger wird, also von der Nachfrage her. Wir haben einfach Ostern und Weihnachten als die beiden Haupttermine, wo die meisten Eier konsumiert werden, wo die meisten Eier nachgefragt werden. Früher war es so, dass wir im Januar noch ein Loch in der Vermarktung hatten. Da war der Januar sehr ruhig. Das ist mittlerweile auch nicht mehr so. Mittlerweile geht es nach Weihnachten gnadenlos weiter mit der Eiervermarktung. Da muss man dann als Direktvermarkter, jetzt komme ich wieder auf die 4 Herden. Wenn wir eine Herde wechseln, fehlen uns 4.500 Tiere. Das heißt dann irgendwo 3.800 Eier, wo man das natürlich so timen muss, dass es passt.
Aber das ruft doch dann eigentlich nach einem weiteren Stall.
Genau, das habe ich gerade auch schon gedacht.
Womit wir doch eigentlich beim Thema Zukunft wären.
Rein theoretisch, ja, es ist wäre schon schöner, wenn man noch eine Herde hätte als Ausgleich dafür auf jeden Fall. Die Belastung für den Betrieb muss natürlich auch immer dann passen. Ne? Also wenn wir uns als Betrieb erweitern würden, wäre schon mit Familienarbeitskräften schwierig stemmbar und das muss sich halt alles entwickeln.
Aber mal angenommen, ihr würdet einen neuen Stall planen. Würdest du den Stall von der Art, wie er ist, würdest du das alles wieder genauso machen, wie ihr es jetzt habt? Oder habt ihr mit der Zeit jetzt nochmal dazugelernt, irgendwas, was man noch vielleicht ein bisschen optimieren kann?
Ja, es gibt Sachen, die man optimieren kann, auf jeden Fall. Wir haben auch schon 2, 3 Sachen gesagt, da haben wir aber Mist gebaut. Zum einen höhere Türen. Unsere Türen sind alle zu niedrig. Wir kommen mit einer Palette Eierpappen nicht rein.
Ja.
Als die ersten davor standen, haben wir gedacht, ja, jetzt müssen wir die Palette halb leer räumen, okay.
Also eine Standardtüre habt ihr wahrscheinlich.
Ja, genau.
Ah, okay.
Ja. Wir haben einen sehr großen Vorraum. Viele haben gesagt, das ist ein Luxusvorraum, das würde ich genauso wieder machen. Weil wir Direktvermarkter sind, brauchen wir Platz. Wir brauchen Platz für Pappen, wir brauchen Platz zum Verpacken, zum vernünftig Paletten wegstellen, Kisten wegstellen, da brauchst du einfach Platz. Was wir bei uns auch haben, ist, wir haben die Entmistung nach hinten und Eier und Futter nach vorne. Also wir haben quasi jetzt ein bisschen
schmutzige
technisch
und die zwei Antriebsköpfe getrennt.
Ja. Genau, das war teurer. Wir müssen auch mit dem Mist einmal durch den Auslauf. Das ist auch nicht so schön. Da muss ich auch sagen, gibt es vielleicht noch bessere Lösungen mittlerweile. Aber wir haben sauber und schmutzig getrennt. Der Mist konsequent nach hinten. Alles, was Mist und Dreck ist, geht nach hinten raus. Und vorne ist Futter, Wasser und Ei. Und die Trennung würde ich genauso wieder bauen, weil der Vorraum vorne ist sauber, dann nehmen wir einmal am Tag einen Besen, fegen da durch, der ist picobello, das ist schön. Und wenn da mal ein Ei vom Förderband runterfällt, dann schiebe ich das an der Seite und dann ist es sauber wieder. Und ich habe da keinen Mist rumliegen oder so. Und das ist dann die hintere Seite, die ist schmutzig, die ist halt dann so, aber ich habe keinen Kontakt mit Mist und Ei. Und das war uns eigentlich sehr wichtig, das würden wir auf jeden Fall immer wieder so machen. Ich würde eventuell auch sagen, dass ein größerer Wintergarten nicht schlecht wäre oder auch mehr Sparraum. Also wir haben jetzt den gesetzlichen Standard eingehalten und ich würde bald sagen, noch mehr.
Also gesetzlicher Standard sind 18 Hühner, glaube ich, pro Quadratmeter im Sparraum.
Ja, glaube ich, weiß.
Genau.
Ich habe es gerade auch nicht im Kopf. Aber ich würde auch sagen, Wintergarten ruhig noch einen Meter breiter bauen. Gerade Vogelgrippe wird uns immer wieder ereilen, wenn wir da Stallpflichten haben und so. Und ich habe einfach im Stall ein bisschen mehr zusätzlichen Raum, den ich den Tieren tagsüber geben kann, ist es auf jeden Fall für die Gesamtherde entspannter. Und Tierwohl liegt mir auch sehr am Herzen. Also ich freue mich immer, wenn es den Tieren gut geht. Das ist ja jedem Landwirt eigentlich so sein Ding. Ne? Dem Tieren gut geht es dem Bauern gut. Da denke ich mir halt, da könnte man auch noch mehr machen. Und was wir im Nachhinein gemacht haben, wir haben bei uns den ersten Meter vom Auslauf mit überdacht vom Stall. Und da haben wir auf der einen Seite Hackschnitzel, Das ist auch eine gute Sache, dass einfach die Hühner trockenen Fußes reinkommen. Ich da nochmal irgendwie so einen Übergang geschaffen habe, wo sich die Hühner die Füße wieder sauber machen quasi und dann in den Stall reingehen, dann habe ich auch weniger Probleme mit Wasser, Schmutzwasser oder nasser Einstreu im Stall.
Ja. Habt ihr denn schon auch im Genehmigungsverfahren angefangen, die Bevölkerung vor Ort mit einzubinden oder war das da quasi gar nicht notwendig?
Naja, erst nicht so richtig, weil man natürlich erstmal genügend Kram um die Ohren hat, dass man die Genehmigung vernünftig voreinander hat. Also erstmal sich selber sortieren und erstmal den Stallbau da im Fokus halten. Und als das alles lief und eigentlich auch so ein, ja, erstmal die Genehmigung haben wir auch so intern erstmal fertig gemacht, ne, dass man alles voreinander hat, nicht unbedingt was nach draußen und dann, wo es alles fertig war und man eh schon mitgekriegt hat, okay, es wird drüber gesprochen, dann haben wir halt umgeschaltet und haben gesagt, okay, jetzt proaktiv nach vorne, jetzt zeigen wir, was wir machen. Da war aber auch genehmigungstechnisch eigentlich alles geklärt. Da sind wir natürlich auch bei Sachen, wo man mit dem Kreis oder mit der Stadt Gespräche führen muss und wenn dann schon was nach draußen gekommen ist, ist das auch schwierig. Also da muss man immer so ein bisschen schauen, was muss man noch betriebsintern halten und was kann man vielleicht schon nach draußen ausgeben.
Aber ich höre raus, du würdest es wieder so machen, oder?
Ja, ich würde es genau wieder so machen. Also wenn wir einen Stall bauen würden, würden wir, glaube ich, den kommunikativen Weg genauso wieder wählen, weil für uns an sich war es dann eine Erleichterung, wenn man weiß, okay, die Leute stehen eigentlich hinter einem als das, was man als Betrieb macht. Gut, wir als Direktvermarkter stehen dann sowieso in der Öffentlichkeit.
Ihr verkauft die Eier unter eurem Namen, genau, oder unter eurem Hof sozusagen.
Wir stehen eh in der Öffentlichkeit und bringen auch das Produkt an Endkunden. Das ist, denke ich mal, immer noch ein bisschen was einfacher, als wenn man nur an der Packstelle oder als Schweinehalter irgendwo an Vierendler Schlachthof liefert. Ist es ein Stück weit auch dankbarer, weil ich halt direkt mit dem Kunden im Austausch bin.
Ja, und die können es ja auch viel, viel eher greifen, wenn sie das sehen, wie das Produkt produziert wird, was sie dann nachher auch in den Händen halten.
Ja, auf jeden Fall.
Lass uns noch mal ein bisschen darüber quatschen, wie es dazu gekommen ist, dass ihr gesagt habt, so, hey, wir haben zwar jetzt hier die Pachtbetriebe, die Pachtstelle, wo wir jetzt gerade produzieren, aber wir wollen jetzt einen neuen Standort bauen, wo alles vielleicht zentral gebündelt ist, was ja auch vielleicht für euch arbeitswirtschaftliche Gründe hat. Was waren so die Gedanken bei euch dazu?
Die Gedanken waren dabei, dass ich halt gesagt habe, ich mache mit der Landwirtschaft weiter, also möchte den Betrieb im Vollerwerb behalten. Und bei den Pachtstellen gab es eigentlich gar keine Überlegungen. Die waren so alt und da hätte man auch jetzt so viel Geld dann reinstecken müssen, dass es dann eigentlich für uns gar keinen anderen Weg gab, wie wir bauen neu und ich mache weiter oder halt nicht. So, wenn nicht, wäre auch die Option gewesen, meine Eltern waren da, mein Vater um die 50, da wäre die Option gewesen, dann ist vorbei, Ackerbau im Nebenerwerb und ich suche mir noch eine Stelle.
Okay, aber du hast ja Landwirtschaft gelernt, du hast dann die höhere Landbauschule gemacht, also ist dir die Entscheidung leicht gefallen oder war das doch eher mit ein paar schlaflosen Nächten verbunden?
Jetzt muss ich tatsächlich nochmal reingrätschen. Ich bin tatsächlich kein gelernter Landwirt.
Du bist kein gelernter.
Ich habe LTA gelernt, also Richtung Landwirtschaft, okay. Ja, aber ich komme aus der Saatgutzüchtung.
Ah.
Weil ich damals, wo ich 15 war, gesagt habe, Tierhaltung, nee, okay, ist nicht meins. Hat sich zum Glück total gewandelt. Aber ich denke, das war eine richtig schöne Ausbildung. Auch mit der Landwirtschaft zusammen, aber dennoch ein bisschen anderes Themenfeld, Züchtung, Saatgut produzieren, wie läuft das ab? War super spannend, da mal reinzuschauen. Aber nach der Lehre habe ich gesagt, nee, Landwirtschaft Vollgas und Tierhaltung gehört dazu und gehört zu unserem Betrieb, gehört zu unserem Leben. Ja, und dann ging es auf höhere Landbauschule. Ja, und die schlaflosen Nächte kamen dann mit der Genehmigungsphase. Also die Entscheidung.
Also als es ernst wurde.
Die Entscheidung ist uns dann eigentlich relativ leicht gefallen. Standortfrage gab es eigentlich relativ wenig Diskussionen, wobei ich da auch schon gesagt habe, dass der Standort da sehr offen im Dorf ist. Wurde schon zwei, dreimal gedacht, dass okay, was das da so, aber im Endeffekt ist das alles gut so, genauso wie es ist.
Ja, du hattest gerade schon so ein bisschen das Genehmigungsverfahren noch angesprochen. Man hört ja schon immer, dass es auch herausfordernd ist, dass manche lange auf eine Genehmigung warten. Wie war das bei euch? War das wirklich so, wie man immer hört?
Ja, schon. Also wir haben 4 Jahre gebraucht, bis wir die Genehmigung dann hatten. Da auch gar nicht zu tief ins Detail reingehen, aber am Ende sind halt viele Fragen, die geklärt werden müssen. Und auch da ist halt von Seiten der Genehmigungsbehörden die Entfernung zur Landwirtschaft da, wo man auch viel klären muss. Und ja, bis man das alles voreinander hatte, hat es dann halt schon eine ganze Weile gedauert und durchaus auch die eine oder andere schlaflose Nacht gekostet.
Ich habe auch Freunde, die ein Industrieunternehmen haben und die klagen auch darüber. Also es ist jetzt ja nicht nur ein Problem der Landwirtschaft, es ist ja ein generelles Problem, was wir haben, dass halt einfach die Genehmigungsverfahren teilweise so überspitzt sind mit Nachforderungen, mit Anforderungen an gewisse Sachen, wo man sich wirklich manchmal fragt, okay, was machen wir hier eigentlich? Also muss das wirklich so sein?
Ja, wir müssen viel klären. Wir haben viele Auflagen. Wir haben auch immer mehr Fläche, die wir versiegeln. Das muss man auch so sehen, wo man mit Sicherheit auch viel prüfen muss. Aber dennoch ist es teilweise schon, hängen wir sehr in Gesetzestexten und hängen da sehr in Kleinigkeiten und wir haben relativ wenig Spielraum in dem, was geschrieben steht, finde ich so. Also wenn das da steht, dann ist das so und keiner übernimmt mehr die Verantwortung zu sagen, okay, wir weichen von dem, was da steht, ein Stück weit ab, um irgendwas zu erleichtern oder zu beschleunigen. Und das ist unser Problem, warum wir da so hängen.
Also ich habe auch viele Stelle ja gesehen und das Verrückteste, was ich mal gesehen habe, war im Emsland eine Brandschutzanlage mit Kammer- oder Lasertechnik. Und jeder weiß, der so einen Legehennenstall hat, wie viel Staub in so einem Stall ist.
Ja.
Und das war jetzt ein großer Stall, ich glaube mit 30.000 Tieren, wo man dann bei der Staubbelastung manchmal nicht von vorne nach hinten gucken kann. Und da wurde dann für 80.000 Euro oder was eine Laser-Brandschutzanlage eingebaut. Und das ist halt so Punkte, du lachst jetzt darüber, aber das ist so, wo man sich dann halt wirklich fragt, das ist dann praxisfern. Also Brandschutz ist ja gut, ne? Also wir haben ja kein Problem mit Brandschutz. Es spricht ja nichts dagegen. Aber dann bitte so, dass es halt auch praktikabel ist und dass es auch einen Effekt hat. Genauso wie ein Brandschutzmelder. Ich brauche in so eine Stallanlage, in so einen Hühnerstall mit Legehennen keinen Brandmelder reinbauen. Also der löst Ben aus bei Staub und nicht bei Brand. Also.
Und ich habe gerade gelacht, weil ich mir das tatsächlich vorstellen kann und ich kann mir auch vorstellen, was mit der Lasertechnik funktioniert.
Ja, das wurde eingebaut, dass man das gemacht hat, damit der Prüfer dann seinen Haken hinsetzen konnte, aber halt keinen Effekt hat. Und das sind, glaube ich, die Punkte, die ich auch immer wieder anmarke quasi. Das ist halt einfach, es muss halt auch praxistauglich sein.
Vor allem auch diese Sinnhaftigkeit, wie du gerade erzählt hast mit der Brandregelanlage.
Ja.
Also warum?
Ja.
Denkt man sich dann ja auch. Also kann ich schon verstehen als Unternehmer, dass man ja dann einfach nur das Gefühl bekommt, Steine in den Weg gelegt zu bekommen für eine Sache, mit der man der Gesellschaft auch was geben will. Und war das dann auch der Anlass, wo du gesagt hast, ich möchte die Leute mitnehmen, möchte das Ganze öffentlich so ein bisschen zeigen oder begleiten?
Öffentlichkeitsarbeit haben wir vorhin schon ein bisschen gemacht oder ich mal über Instagram so ein bisschen. Und wir sind dann mit dem Stallbau, eigentlich ist es dann auch immer mehr gewachsen, das Ganze, dass ich gesagt habe, ich möchte die Leute mitnehmen. Auch beim Stallbau haben wir dann die Leute aktiv mitgenommen. Warum bauen wir? Wie bauen wir? Was passiert dort? Man muss dazu sagen, der Standort von unserem Betrieb ist eigentlich aus dem Dorf heraus von überall einsehbar. Das heißt, jeder konnte sehen, wenn der Bagger von rechts nach links fährt im Dorf, es konnte jeder zu jeder Zeit dort einen Einblick haben und das sehen. Einfach weil es vom Ort her so präsent war. Und das war dann für uns auch der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen die Leute auch ein Stück weit mitnehmen, um halt auch in der Gesellschaft die Akzeptanz für ein großes Gebäude, was da jetzt steht, zu schaffen. Und es steht auch auf einem Hügel, auf einem Berg, warum es jetzt genau da steht, dass es halt für uns der Standort ist, weil es unsere eigene Fläche war. Und was genau entsteht da eigentlich? Also was passiert da?
Und wie habt ihr das dann mit den Leuten dann vor Ort gemacht? Also die haben ja wahrscheinlich nicht alle Social Media oder werden direkt darauf aufmerksam.
Genau, wir haben über Social Media, Instagram, Facebook Wir haben ein Fenster gebaut, also einen Schaukasten quasi, den wir dort aufgestellt haben, wo eine Magnetpinnwand war, wo wir immer so ein paar Updates reingehangen haben, auch Zeichnungen, die wir hatten etc., jeden, den was interessiert. Dann haben wir ein großes Richtfest gefeiert, wo wir die anliegenden Anwohner eingeladen haben und denen das Ganze erklärt haben. Und während des Stallbaus hatten wir tatsächlich auch schon mehrere Besuchergruppen da. Also der Stall war noch nicht fertig und es waren schon Besucher aus dem Dorf da, denen wir das gezeigt haben, wie der Bau da läuft und wie es jetzt aussieht. Und die Spitze des Eisbergs war dann, wo es fertig war, dass wir dann eine große Eröffnung gefeiert haben, die sich auch jetzt noch weiterhin etabliert hat zum Hoffest, was wir jedes Jahr haben, wo wir den Leuten zeigen. Jetzt die letzten zwei oder das letzte Jahr und dieses Jahr können wir es sogar mit Stallführung machen, weil wir gerade passend eine Seite leer haben, wo wir den Leuten quasi den Stall komplett gezeigt haben und alles, was wir rundherum auf den Feldern machen, erklären wir da so ein bisschen.
Spannend. Wie war dann so die Resonanz von den Leuten?
Eigentlich im direkten Gespräch durchweg positiv. Also klar hast du immer irgendwo Leute, man ist als Landwirt immer präsent, das finde ich so. Das ist in der Landwirtschaft halt einfach, wir arbeiten auf den Feldern, wir arbeiten in Ställen. Wir sind immer präsent, weil wir keinen Arbeitsplatz irgendwo im Büro haben, sondern wir sind da draußen, wo man uns sehen kann und wo sich auch mittlerweile jeder dann eine Meinung zu bilden kann, finde ich auch okay.
Kritische Fragen sind ja auch gut.
Ja,
also
genau.
Das fördert ja auch den Austausch. Also gerade wenn man diese kritischen Fragen dann halt auch vielleicht fachlich sehr gut beantworten kann.
Auf jeden Fall. Und so im direkten Gespräch ist das, hat uns das eigentlich auch betrieblich immer weitergebracht. Ne? Also die Offenheit findet da Gehör. Ich finde es spannend, auf Social Media, auf Instagram ist es ein bisschen schwieriger geworden. Da bekommt man schon relativ schnell mal Kommentare, die auch nicht so schön sind, wo ich auch jetzt hier ehrlich bin in der Runde, die auch unter der Gürtellinie sind, hatte ich auch jetzt schon welche, wo ich sage, muss das sein, so ein unoffener Austausch, so ein Kampf mit Zun Visier, einfach auf Instagram drauf los, wo ich sage, lass uns lieber vernünftig miteinander reden. Ich möchte euch zeigen, wie wir hier Tiere halten. Und wir sind hier in einer Gunstregion, wo wir wählen können, wollen wir uns vegan ernähren, wollen wir uns vegetarisch ernähren, wollen wir Haltungsstufe 1, 2, 3, 4. Da haben wir ja eine riesen Auswahl und da können wir eigentlich so froh drüber sein. Und wenn jemand berichtet über das, was er macht, finde ich auch, dann sollte man einen fairen Austausch wahren und das respektieren, wenn jemand das zeigt, wenn ich Kritik daran habe, die auch vernünftig äußern, aber einfach so drauf losschießen, finde ich immer dann ein bisschen unfair.
Ja, das finde ich mittlerweile, das merkt man ja immer mehr auf Social Media, das ist so schade. Es ist ja viel leichter.
Ja, oder dass man denkt, dass das so anonym ist und dass es eigentlich keine Konsequenzen hat.
Ja, und wenn man sich da mal die Profile auch anschaut, die solche Kommentare da irgendwo drunter hauen, wo da nichts hintersteht,
was
ich dann halt so. Oder für andere ist es dann halt wieder schwierig, weil es steht unter einem Beitrag, der eigentlich unter einem Beitrag von jemandem, der gerne Öffentlichkeitsarbeit macht. Und da steht es dann für jedermann ersichtlich. Und man muss sich dann quasi wieder aus dieser Rechtfertigungsrolle wieder so ein bisschen rausarbeiten, wo wir eigentlich nicht hinwollen, sondern wir wollen ja proaktiv zeigen, was wir machen. Oder ich sehe das so und ich möchte mich eigentlich ungern rechtfertigen, sondern zeigen, was ich mache.
Jetzt hast du ja damals mit deinem Instagram-Account angefangen und bist ja auch mittlerweile Agrarscout.
Ja.
Seit wann machst du das denn?
Die Agrarscouts feiern dieses Jahr tatsächlich 10-jähriges Jubiläum und so beim bisschen Durchgrübeln müsste jetzt irgendwie auch auf 8 Jahre kommen.
Boah,
also
fast
eigentlich
seit Anfang an.
Fast seit Anfang an mit dabei. Macht auch riesen Spaß. Mal mehr, mal weniger. Also von der Zeit her auch mal mehr, mal weniger dabei. Damals auch so aus Jux und Dollerei gekommen, wir fahren mal zur Grünen oder ich fahre mal zur Grünen Woche mit, mal schauen, was auf mich zukommt. Dann als Agrarscout angemeldet. Und dieses Netzwerk ist einfach der Hammer. Ne? Also junge Leute, die Bock haben, die Landwirtschaft zu erklären und den Berufsstand hier nach vorne zu bringen und zu zeigen, wie wir hier arbeiten, finde ich der Wahnsinn. Und was so schön ist, man trifft irgendwie immer wieder dieselben Gesichter und tauscht sich aus und keiner verurteilt einen oder man, das ist einfach ein fairer, offener Austausch und man spricht über den Betrieb, über Landwirtschaft, über Öffentlichkeitsarbeit, wer macht was, wo kann man sich noch was anschauen, was besser machen. Und dieses Letztes Jahr war ich auch zur Grünen Woche.
Jetzt ist ja natürlich dieses Hauptstadt-Klientel, vielleicht ist das jetzt auch einfach nur so in meinem Kopf drin, vielleicht ein anderes Klientel an Bevölkerung, was in deinem Dorf jetzt stattfindet.
Ja, definitiv.
Also merkst du, dass da halt, die sind noch weiter entfernt von der Tierhaltung?
Ja, also man hat ganz andere Diskussionen und teilweise fängt man auch als Landwirt immer zu hoch an. Ne? Also wir müssen eigentlich viel weiter runterbrechen und viel weiter unten in kleineren Ebenen anfangen, Sachen zu erklären. Das fällt einem manchmal schwer, weil man in dem Thema voll drin ist und wenn man eh dafür brennt und das erklären will, dann ja, verhaspelt man sich, steigt irgendwo zu hoch ein. Aber das merkt man auf jeden Fall. Wir waren einmal in Frankfurt auf der Land- und Genussmesse.
Okay.
Da war es noch heftiger wie in Berlin. Also da war die Verbindung zur Landwirtschaft gar nicht mehr da. Und da waren schon schwere Gespräche bei.
Was macht das mit dir?
Ja, zum einen fange ich gerne immer mal an, Sachen zu hinterfragen. Warum sehen die Leute das so? Mhm. Warum nehmen die das so wahr? Kann ich vielleicht selber an mir was ändern? Kann ich was anders machen? Zum anderen frage ich mich dann, wo kommt das her? Also warum nehmen die Leute das so wahr? Von wo kommen die Informationen? Wo kann man da vielleicht dran arbeiten? Dass man da auch ja, quasi an den Informationswegen arbeitet. Und manchmal komme ich dahin zurück, wo ich mir denke, ja, aber eigentlich ist bei dir alles gut auf dem Betrieb. Also ich hinterfrage mich immer gerne mal so ein bisschen, so kann ich das so, also mache ich alles richtig? Nehme ich davon immer ganz gerne mit.
Aber im Großen, glaubst du,
ja, gerne.
Nee, wollte ich nicht unterbrechen. Glaubst du, dass es eigentlich so Messen wie dann zum Beispiel in Berlin oder in Frankfurt eigentlich die wichtigsten Messen für Agrarscouts sind?
Also,
wo man eben nicht mit Leuten aus der Landwirtschaft spricht, aus dieser Blase rauskommt und dass genau da diese Aufklärungsarbeit nicht vielleicht gerade ja am wichtigsten oder am nötigsten ist?
Ich finde, die Grüne Woche ist teilweise mittlerweile sehr politisch überladen, was man da so mitkriegt. Ja, da muss die Information auch hin, aber ich denke mir, da können wir es auch über andere Wege lösen. Ich finde, man kommt auf der Grünen Woche nicht mehr so an den Verbraucher dran, weil die Verbraucher selber gehen eigentlich eher dann zu den Essständen und holen sich da ihr Häppchen ab. Ihr Teilchen. ich weiß nicht, ob man so unbedingt so viele Leute erreicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da auch gerade im LEH oder so eine unheimliche Macht hintersteckt, wie ich direkt an den Kunden rankomme.
Aber war irgendjemand dann mal bei euch zu dem, keine Hoftag, Eröffnung oder als ihr den Stall gerade noch am Bauen wart, die als Person da wirklich dem gegenüber sehr negativ positioniert hat?
Ja, ich glaube, das kann ich sogar in einer Hand abzählen, 4, 5. Ja.
Aber doch.
Also zum einen hatten wir eine Postkarte anonym über Briefmarke geschickt, wo ein bisschen was drauf stand. Einer, der in der Bauphase in den Bau reingelaufen ist und da auch ein bisschen unschön angegangen ist. Und beim Hoffest, das war letztes Jahr, das ist mir noch sehr, sehr im Kopf geblieben. Da waren wir gerade am Aufbauen vom Hoffest und der ist am Stall vorbeigelaufen und fing gleich an, das ist eh alles Massentierhaltung und eh alles Scheiße, was ihr hier macht. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, ich muss mich gerade einmal hier um was kümmern, eine Anweisung gegeben und habe dann gesagt, ich bin gleich wieder da. Da habe ich gesagt, warum werfen Sie mir das jetzt an den Kopf? Also was ist jetzt Ihr Hintergedanke dahinter, dass Sie mir das vorwerfen, dass ich jetzt hier ein schlechter Mensch bin? Ohne dass sie mich eigentlich genau kennen. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, das ist einfach so. Ich sage, es ist aber von Ihnen eigentlich auch eine unfaire Einstellung. Ich kann jetzt Folgendes machen, wo wollen Sie denn hin? Ja, weiter da hoch. Ja. Darf ich Sie bis zum Ende von unserem Auslauf begleiten und Sie vom Gegenteil überzeugen? Mhm. Ja, ich muss auch weiter. Ich sage, es ist nicht schlimm, ich kann mit Ihnen bis da oben hinlaufen.
Mhm.
Und dann bin ich mit ihm bis zum Ende vom Stall, also bis zum Ende vom Auslauf, diese 300-400 Meter noch mitgelaufen und habe mit ihm über Landwirtschaft gesprochen. Ich konnte ihm leider nicht meine Meinung erklären und näher bringen,
Er du hat immer gerne noch, länger mit ihm diskutiert.
Ja, er hat immer noch gesagt, dass ich ein schlechter Mensch bin. Gut, war dann so. Aber das war für mich einfach so, ich konnte nicht loslassen. Ich wollte einfach mit ihm mitgehen und verstehen, warum er mir das vorwirft und was in seinem Kopf gerade vorgeht, was ich für ihn für ein Mensch bin und ob ich ihm das vielleicht auch ein bisschen näher bringe.
Aber stark, weil viele scheuen ja auch einfach diese Diskussion oder haben halt also...
Mein Vater und unser Nachbar standen an der Seite und haben gesagt, Respekt, dass du mitgelaufen bist. Wir hätten dem alles erzählt, aber nichts Gutes mehr.
Auch wie ruhig
weil
du
er hatte ja auch
das.
Keine Argumente, wenn ich das so raushöre.
Ja.
Also,
hatte er auch nicht.
Man kann ja auch unterschiedlicher Meinung sein. Also
nein, und die haben alle gesagt, Respekt, dass du da mitgegangen bist. Aber für mich im Kopf war klar, anderes... ist für mich jetzt gerade keine Option, als da jetzt mit dem mitzugehen und mit ihm zu reden, warum er meint, dass wir das schlecht machen.
Aber das sind natürlich einzelne Momente, die einem so im Kopf bleiben. Aber so das Grohe höre ich raus, ist immer der Kontakt ja positiv. Und du hast den Eindruck, dass die Leute sich das zumindest anhören, was du zu erzählen hast als Landwirt.
Du hast Videos, die gucken 10.000, 15.000 Leute. Hm. Da sagt keiner was Negatives zu. Und dann hast du einen, der mal... was Negatives sagt. So, das ist einer von wie viel tausend Menschen, die sich täglich unseren Betrieb anschauen, was wir machen.
Aber was?
Wo ich sage, das ist dann halt einer, der dann hängen bleibt.
Aber was war denn das Positivste, was du da mitbekommen hast? Was ist dir so rum? Also
Andauernd. Also wir erfahren durch unsere Öffentlichkeitsarbeit andauernd Dankbarkeit für unsere Produkte, die wir erzeugen. Und das ist eigentlich das Schönste, was du haben kannst. Wir haben bei uns einen kleinen Hofladen und wenn Leute da reinkommen, die Tage war es am Regnen und die Leute standen da unter, da standen 2-3 Wanderer. Ich kam da rein, wollte Eier nachräumen und wenn die 3 dich angucken und sagen, danke, dass ihr das macht und wie toll ihr das macht. Eben mehr kann ich nicht haben im Leben, oder? Ich habe einen Beruf, der mir unheimlich Spaß
schöner
macht und gleichzeitig
da bekomme ich schon fast Gänsehaut. So schön.
Für den Beruf, ja.
Aber es kann natürlich auch, und das, du hast das vorhin schon gesagt, du sagtest, das Klientel ändert sich auf den Messen. Also Grüne Woche ist mittlerweile mehr auch eine Ernährungsmesse, wo es halt darum geht, Sachen zu probieren, auszuprobieren. Getränke gibt's dort auch en masse an jeder Ecke. Meinst du nicht, wir müssen auch anders ansetzen, um auch die nächste Generation so zu erreichen? Also gerade so in den Städten, müssen wir nicht schon viel, viel mehr noch mehr in den Kindergärten anfangen oder in den Schulen? Hast du Ideen, wie kann man da noch mehr für das Thema Landwirtschaft werben? Weil ich nehme das auch so wahr.
Ja, das ist ein sehr umfangreiches Thema, wie ich finde. Ich bin auch der festen Meinung, dass eigentlich das Thema Landwirtschaft und Ernährung mit in der Grundschule reingehört.
Als Fach quasi?
Ja, komplett. Früher, wir hatten Sachunterricht. Da wurde so ein bisschen das Thema mal angeschnitten, aber ich habe da noch alte Bücher von, wo ich in der Grundschule war. Also ich kann mich da nicht mehr wirklich dran erinnern, aber aus den Büchern kann ich es noch rausnehmen und da weiß ich, dass mein Papa damals auch gesagt hat, das, was da drin steht, war damals schon überholt.
Mhm.
Und das sind teilweise jetzt immer noch die Informationen, dass Getreide im Sack weggefahren wird und ne, solche Sachen. Und da müssen wir irgendwie dran arbeiten. Aber ich merke das als Betrieb auch, dass jeder Betrieb mittlerweile an seine Grenzen kommt. Wir haben Personalprobleme. Ich glaube, da brauche ich keinen Landwirt. Ich kenne keinen Landwirt, der sagt, nee, personaltechnisch läuft das hier alles rund, sondern eigentlich jeder Familienbetrieb ist irgendwo meistens an der Arbeitsgrenze, am Arbeitspensum. Und da bist du dann irgendwann am Ende, dass du das von Ehrenamtsseite her irgendwie stemmen kann. Wie man das Thema aber lösen kann, die Lösung habe ich auch nicht so parat. Ich denke aber, dass wir da auch vielleicht, muss die Verbandsseite da dran arbeiten, Bauernverband etc., dass man vielleicht das Thema Landwirtschaft wieder mehr fester in der Schule bekommt.
Mhm.
Das sind aber Sachen, wo die Landwirte oder landwirtschaftlichen Betriebe wie sollen die das leisten können?
Das stimmt, aber es wäre schon geholfen, wenn viele Betriebe einfach keine Angst davor hätten, so wie du.
Das auf jeden Fall.
Und die sich da hinstellen und sagen, hey, ich mache das jetzt.
Ja.
Und ich mache das mit meinem Namen, mit meinem Betrieb, mit meinem Hof und ich gehe in diese Konfrontation.
Ja. Jeder Kleine, der ein bisschen was macht, ist einer vom großen Ganzen.
Ich durfte das auch schon erleben, so diese Dankbarkeit oder dass man was bewirkt, was man da gerade macht. Ich war auch in der Grundschule und habe mit den Schülerinnen und Schülern dort ja über Kartoffeln gesprochen. Und das wurde auch vorher im Unterricht durchgenommen, das Thema. Und eine Klasse hat sich auch ja die Kartoffelernte auf einem Betrieb angeguckt. Und es war so schön zu sehen, wie begeistert die Kinder waren, wie viel die auch davon behalten haben, weil die das gesehen haben, weil die es greifen konnten und die mir ganz stolz davon erzählt haben, was sie da alles gemacht haben, was sie selber auch gemacht haben. Ja, und das, ja, dann, da geht man dann raus und denkt sich ja, das alles
das,
erreicht.
Und das ist am Ende das Beste, wenn die Kinder nach Hause kommen und den Eltern erzählen, Mama, Mama, Papa, Papa, wir haben Kartoffeln ausgebuddelt.
Ja. Ja, und die kommen nicht aus der Fabrik.
Ja, genau.
Und sind gewaschen und liegen dann so im Supermarkt.
Ja, ja.
Und das, ja, das war auch eine ganz kleine Sache. Ja. Also nichts Großes, ja, aber ja. Das werden die sich merken.
Aber das war jetzt auch eine Landschule, also das war ja auch auf dem Dorf.
Das
und ich glaube halt eben, dass da halt eben der Spalt zwischen Stadt und Dorf halt einfach immens ist. Und ich glaube, wenn wir da halt jetzt auch hier im Ruhrgebiet irgendwo in die Städte gehen würden, wir würden ein ganz, ganz anderes Bild kriegen an Wissensstand über Landwirtschaft.
Und das ist das, was ich eben meinte, dass es da dann halt irgendwann für die Landwirtschaft am Ende ist, dass wir in die Schulen und Kindergärten in der Stadt, da kommen wir nicht rein. Oder da kommen wir dann, ja, da ist es dann schwierig, die Wege offen zu halten. Und ich denke, da muss aber grundsätzlich was passieren, dass das Thema Landwirtschaft da ein bisschen präsenter wird.
Wobei ich auch überrascht war, obwohl das, wie du sagtest, eine Schule auf dem Land war, wie viele doch eigentlich vorher gar keine Berührung dazu hatten oder gar keinen Kontakt. Ich finde, da sieht man noch mal extremer, wie sich das mit der Zeit verändert. Dass es auch auf dem Land halt, wo man eigentlich umgeben von Feldern ist, passiert.
Ja, man wohnt dann in seinem Neubaugebiet.
Ja.
Zwar im Grünen, aber hat dann doch auch nicht mehr so den Bezug, wie es vielleicht in den Generationen davor der Fall war.
Bei uns im Dorf waren es vor 50 Jahren irgendwo noch 9, 10 landwirtschaftliche Betriebe. Mhm. Jetzt sind es 2. Ja, das ist der Strukturwandel, der da auch ein Stück weit Abstand schafft wieder.
Aber wenn wir jetzt die Generation unserer Großväter fragen würden, war der Strukturwandel ja zu dem Zeitpunkt ja auch schon da. Da waren es dann vielleicht 40 Betriebe oder 30 Betriebe.
Ja.
Also das ist ja der Wandel, der ist halt da.
Ja.
Auch in den Generationen ja davor.
Der Hoftag ist, da kann ich vielleicht auch noch was zu erzählen. Unser Hoffest hat von der Stalleineröffnung so ein bisschen entwickelt. Wir haben jetzt das 5., 6. Hoffest. Wir haben ein Jahr einen Maislabyrinth gemacht gegenüber vom Stall. Das wird auch nächstes Jahr wieder so kommen, wenn das alles passt.
Weil du dann Mais in der Fruchtfolge hast.
Genau, weil ich da Mais in der Fruchtfolge habe, dann passt das da wieder hin. Wir hatten am Stall schon ein Freiluftkino. Wir haben zur letzten EM Public Viewing am Stall gemacht. Und zum Hoffest letztes Jahr hat es uns eigentlich komplett auseinandergenommen, da hatten wir über 1000 Leute da. Also da haben wir nicht mit gerechnet.
Ja.
Wahnsinn.
Wir haben 2x Getränke nachgeholt.
Das ist ja schon gar kein Hoffest mehr, so wie ich mir das vorgestellt habe.
Wir haben Hüpfburg, wir haben eine Strohburg, wir haben Oldtimer-Traktoren, die da stehen. Wir haben große Landmaschinen, die da stehen. Wir haben bei uns die Zuckerfabrik vor Ort, die war mit da. Wir haben die Landfrauen, die Pickard backen. Die Jäger sind mit dabei mit einer rollenden Waldschule und halt die Hauptattraktion, dass wir letztes Jahr zur Stalleröffnung und dieses Jahr einen Stall leer hatten und das zeigen konnten. Das war auch, das ist sehr, sehr gut und das hat auch richtig Spaß gemacht. Am Ende der 2 Tage ist man zwar heiser und total platt, aber es ist richtig schön und es macht richtig Spaß.
War beeindruckend auf jeden Fall.
Ja, klasse Engagement. Also super, dass du das machst.
Danke. Wir sind immer als Familie, sind wir immer alle 4 in einem Boot, ne? Also bei uns ist auch nur, wenn wir alle 4 sagen, wir tragen das, wir machen das, dann machen wir. Also bei uns wird eigentlich relativ viel gesprochen miteinander, weil uns das auch wichtig ist, dass es zusammen gut läuft, weil nur zusammen ist man stark und nur wenn wir 4 uns alle einig sind, dann schaffen wir auch, dass der Betrieb vernünftig läuft. Und Hoffest, ja, als Familienleistung. Wir haben noch die Oldtimer-Freunde, die sich so ein bisschen um Parkplatz und so weiter kümmern. Und ich habe unheimlich viele Freunde, die uns dankbar oder wo wir dankbar sind, dass die uns unterstützen, die dann auch das ganze Wochenende mit da sind. Also dann sind wir so, wir brauchen selber so schon so 10, 15 Leute, um das alles zu stemmen dann, ja. Ich habe auch Freunde, die sich dann extra Urlaub nehmen, die 3, 4 Tage davor, weil die sagen, Das ist so eine super Sache. Wir holen Getränkewagen und sonstiges und ja.
Event des Jahres.
Ja. Mhm.
Jetzt ist das natürlich ja sehr, sehr viel zeitliches Engagement, was du beschrieben hast. Fragt man sich dann nicht manchmal auch, was bringt mir das eigentlich?
Im Endeffekt das, wo wir vorhin auch schon mal drüber gesprochen haben, die Dankbarkeit, die man als Betrieb da hat, dass die Leute gerne auf den Hof kommen, sich freuen, dass wir davon berichten, dass wir auch teilweise ein bisschen, wir haben in der Landwirtschaft schon immer mal Probleme, wo wir drüber berichten, wo wir sagen, da haben wir Hürden etc., wo wir eben auch schon mal drüber gesprochen haben, dass wir das auch so ein bisschen transportiert bekommen und am Ende, dass wir hier in Deutschland eine gute, vernünftige Landwirtschaft haben, die funktioniert und dass wir hier vor Ort vernünftige Produkte erzeugen können. Und ich denke, dafür ist es wichtig, ne? Für den heimischen Berufsstand.
Und ich glaube, das wäre natürlich schön, wenn da noch mehr junge Leute sich finden lassen oder Betriebe sich finden lassen, die da einfach mitmachen und die einfach auch so ein Engagement zeigen und sagen, hey, ich mache hier meinen Stall auf, ich lasse die Leute rein und jeder, der möchte, kann gerne gucken kommen.
Ja.
Ja, muss ich auch sagen. Also Respekt, Basti, da können sich auf jeden Fall einige noch eine Scheibe von abschneiden. Ganz toll.
Danke.
Wenn du jetzt Richtung Zukunft guckst, du bist jung, du hast gesagt, du bist fast 30. Was sind so deine Pläne als junger Mensch, als Landwirt, als Unternehmer? Wie blickst du in die Zukunft?
Erstmal hoffe ich, dass es auf der Welt wieder ein bisschen ruhiger wird, dass in die ganzen Geschehnisse, die wir aktuell weltweit haben, ein bisschen mehr Ruhe wieder reinkommt. Das wünsche ich mir als junger Mensch ganz, ganz doll, weil aktuell ist Planungssicherheit gleich null und das liegt nicht bei Behörden vor Ort, sondern das liegt bei einzelnen Personen in der Welt.
Mhm.
Und da hoffe ich, dass da wieder ein bisschen mehr Ruhe einkehrt. Als Betriebs- oder Betriebsleiter-Nachfolger blicke ich in die Zukunft. Ich bin froh, dass unser Betrieb so läuft, wie er gerade aufgestellt ist, dass wir die Arbeit gut schaffen, uns alle gut verstehen. Und ich wünsche mir eigentlich auch im Moment, dass es so weitergeht. Gesundes Wachstum gehört immer dazu, wenn es sich ergibt und wenn alles passt. Ansonsten denke ich, dass ein gesunder, stabiler Betrieb, der gut läuft und ein vernünftiger Betrieb ist, auch wenn er erstmal auf der Stelle steht, wie er ist. Also ich möchte nicht auf Biegen und Brechen größer, 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 sondern das, was wir machen, gut machen, besser machen, wenn das alles läuft, noch einen Schritt mehr, wenn es geht. Und ich denke, das ist langfristig ein Plan, den man gut verfolgen kann. Auch Familienleben, dass das wunderbar weiterläuft, dass man sich ein bisschen, bei uns ist Freizeit im Moment ein bisschen knapp, bin ich ganz ehrlich. Da müssen wir in der Zukunft auf jeden Fall dran arbeiten, dass wir alle ein bisschen mehr Freizeit haben, die wir uns erarbeiten. Das ist ein kurzfristiges Ziel, was man erreichen muss. Ja, und langfristig gesehen, dass es halt einfach stabil weiterläuft.
Aber ich finde, du hast eine super Grundeinstellung, auch den Status quo mal wieder zu hinterfragen und zu sagen, hey, wo kann ich da was optimieren? Wo kann ich vielleicht noch besser werden? Wo kann ich vielleicht was zeitlich einsparen?
Ja.
Und meistens geht es ja nicht immer nur ums Geld, irgendwo was zu sparen, sondern halt Freizeit ist ja auch viel wert.
Ja, ja.
Ne?
Und am Ende, wenn der Betrieb gesund läuft und die Familie davon leben kann, wir alle davon leben können und ich am Ende des Tages zufrieden bin mit dem, was ich mache, ich denke, das muss man auch manchmal ein bisschen lernen, dass man zufrieden ist mit dem, was man hat, dass man sagt, okay, es läuft eigentlich alles, ich brauche mir keine Gedanken machen, ich bin einfach mal zufrieden mit dem, was ich da gerade habe, dann ist doch eigentlich alles erstmal schön.
Aber das ist Mindset für mich und das finde ich richtig klasse, weil das halt einfach auch stark ist, richtig stark.
Ja, und ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, bei dem wir jetzt zum Schluss kommen können, wo jeder nochmal jetzt einen Moment hat, ja, ein bisschen über das nachzudenken, was du uns gesagt hast. Ja, danke Basti für deine ehrlichen Einblicke heute.
Vielen Dank, dass du unser Gast warst. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Es hat Spaß gemacht, hier zu sein. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte ein paar meiner Gedankengänge mitgeben und so ein bisschen Einblick geben, wie wir als Betrieb so ticken.
Und wir werden jetzt gleich noch zu einer kleinen Betriebsbesichtigung aufbrechen. Wir haben ja auch einen Versuchsbetrieb noch mit einem Application Center dabei, wo wir so ein bisschen zeigen, wie man vielleicht ein paar Sachen noch smarter machen kann. Und ich freue mich gleich noch auf den Einblick für dich.
Ich freue mich. Danke.